NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. November 1711. Der Geburtstag des russischen Gelehrten Michail Wassiljewitsch Lomonossow.
Da wäre dieses.
Schon hat das schöne Licht erfüllet mit seinem Glanz die Erde weit. Und unseres
und
Gottes
jenes.
Werk durch viele chemische Versuche ist bewiesen worden, Sie dass Metalle gemischte Körper sind. Daher müssten die Materien,
das
die das Gemisch bilden,
auch noch dazu.
Zweifelsohne bei meinen wiederholten Reisen durch die Landgrafschaft Hessen hatte ich Gelegenheit zwischen Kassel
und
Marburg.
Auch noch das.
Betreffs der elektrischen Kraft sind erst kürzlich zwei Spezialversuche ausgeführt worden. Der eine von einem Kollegen mit der Maschine und der andere von mir mit einer Wolke.
Es ist nicht alles, noch lange nicht. Es gibt Aufsätze, die Titel tragen wie
über den natürlichen Wetterzug in den Bergwerken, über die Wirkung eines Lösemittels im zu lösenden Körper, physikalische Betrachtungen über die Ursachen von Wärme und Kälte. Kurzer Leitfaden der Beredsamkeit.
Es kommt noch mehr dazu. Russische Grammatik, Ausarbeitungen zu Wirtschaftsfragen, die Planung einer Universität und zu wichtigen Anlässen eine Ode. Es ist ein Gewirr aus Fakten, Erkenntnissen, Ideen. Aber wie passen die Teile zusammen? All das, was so zusammenhangslos erscheint. Im hohen Norden Russlands bei Cholomogory wird am 19. November 1711 ein Junge geboren, Michail. Der Nachname könnte eine Ableitung der Waldrebe sein oder er könnte gebrochene Nase bedeuten. Das gilt als eher wahrscheinlich gebrochene Nase, Lomonossow. Doch welcher Junge will schon gern so gerufen werden? Michail wird in einfache, aber nicht arme Verhältnisse hineingeboren.
Sein Vater war Fischer und Unternehmer und fiskalisch gesehen Staatsbauer. Das war eine Kategorie der abgabepflichtigen Bevölkerung.
Seine Mutter stirbt, noch bevor er 10 Jahre alt ist. Zweimal muss er sich an eine neue Stiefmutter gewöhnen. Das Verhältnis ist schwierig. Michail will lesen, sucht nach Büchern, nach Bildung. Die Stiefmutter hält das für unnütz.
Ich hatte einen Vater, der zwar von Natur aus ein guter Mensch war, mich jedoch in äußerster Unwissenheit erzogen hat. Und dazu eine böse und neidische Stiefmutter, die auf jede Art und Weise bemüht war, meinen Vater gegen mich aufzubringen, indem sie ihm vorhielt, ich säße unnützerweise hinter Büchern. Daher war ich oft gezwungen, soweit irgend möglich, an einsamen und abgelegenen Stellen zu lesen und zu lernen und Kälte und Hunger zu erleiden.
Und dann soll Michail auch noch verheiratet werden. Zeit also auszubrechen, wenn er nicht Fischer und Händler und nicht verheiratet werden will. Michail verwirklicht seinen lang gehegten Plan. Nach Moskau. Knapp 3 Monate braucht er für den Weg. Es ist kein Weg ins Ungewisse. Von reisenden Kaufleuten hat er viel über die Stadt erfahren. 1730, in der Nacht zum 9. November, ein paar Tage vor seinem 19. Geburtstag, macht er sich auf den Weg, um was zu tun. Um sich mit Bergbau zu befassen, mit Physik, mit Chemie, mit der russischen Grammatik, mit Dichtung. Um in Deutschland bekannt zu werden und am Zarenhof. Ach ja, und um sich Feinde zu machen. Das bleibt nicht aus, wenn man sich mit all den Dingen befasst, die die Wissenschaft seiner Zeit zu bieten hat. Das bleibt nicht aus, wenn man Michail Wassiljewitsch Lomonossow heißt und als schwieriger Charakter gilt.
Wie viele geniale Menschen. Er hatte seine Eigenarten. In den Beziehungen zu anderen Menschen gab es für Lomonossow nur ein Ja oder ein Nein. Er konnte nicht auf Menschen zugehen. Er war auch nicht in der Lage, sich einzufügen. Also ihm fehlte das, was man also heute als Teamfähigkeit bezeichnet. Das ging ihm völlig ab.
Und außerdem, wer vieles schneller lernt als andere, macht sich dadurch nicht unbedingt beliebt. In Moskau angekommen, bewirbt er sich an einer Schule unweit des Roten Platzes. Wenngleich Akademie genannt, verbirgt sich hinter ihr eine sogenannte höhere Schule. Dr. Peter Hoffmann, der Biograf Lomonossows.
Als er an die Slawisch-Griechisch-Lateinische Akademie kam, im ersten Jahr hat er 3 Klassen, im zweiten Jahr 2 Klassen durchschritten. Er musste mit der 1. Klasse wieder anfangen, weil er kein Latein konnte.
Damals schrien die Schulkinder und kleinen Gören, indem sie dabei mit dem Finger auf mich wiesen. Seht doch, was für ein Dummkopf da gekommen ist, noch mit 20 Jahren Latein zu lernen.
Aber er hat 3 Klassen in einem Jahr durchgemacht. Mit der Versetzung in die nächste Klasse war eine Prüfung verbunden. Die Prüfungen müssen so überragend gewesen sein, dass er immer wieder die Anerkennung fand.
Wozu Mitschüler, wenn es eine Bibliothek gibt? Philosophisch-historische Werke, alte Chroniken, lateinische Klassiker, naturwissenschaftliche Titel. Lomonossow liest sie alle. Und er liest sie auf seine eigene Art, mit der Schreibfeder in der Hand. Er unterstreicht, er macht Anmerkungen und Notizen. Zum Leidwesen seiner Zeitgenossen, aber zum Nutzen seiner Biografen, die noch Jahrhunderte später durch seine Handschrift belegen können, welche Bücher er studierte. Nach der Moskauer Schule geht Lomonossow an die Petersburger Akademie. Und dort erfährt er 1736, dass er ausgewählt wurde für ein Studium in Deutschland. Zunächst in Marburg in Hessen, danach in Freiberg am Rand des Erzgebirges.
Dass in Marburg Lomonossow das Studentenleben genossen hat, muss man anerkennen. Er hat auch dort seine Frau fürs Leben gefunden. Der Unterschied aber zwischen Marburg und Freiberg, der war dann doch sehr gravierend. Marburg, die privilegierte Stellung des Studenten. Freiberg, die Bergakademie, existierte zu der Zeit noch nicht. Er war im Grunde genommen ein Praktikant, wie jeder andere auch, ohne diese Privilegien des Universitätsangehörigen.
Michail Lomonossow scheut keinen Konflikt, auch nicht mit seinem Professor.
Es kam zur Auseinandersetzung, als Lomonossow aufgefordert wurde, Versuche mit stinkigen, giftigen Dämpfen zu wiederholen, weigerte er sich und schließlich ist Lomonossow bei Nacht und Nebel aus Freiberg davongezogen.
Sein Professor ist fortan nicht gut auf Lomonossow zu sprechen. In einem Brief schreibt er über ihn:
Ich habe denselben anfänglich fast distinguiert. Zwar bald bemerket, dass er die besten Mores nicht besitze und den Trunk liebe, ihn auch deswegen mehr als einmal vermahnet. Aber doch, da er ein gutes Ingenium und Profectus in dem Studio Metallurgico bewies, seine Besserung erhoffet.
So schreibt ein enttäuschter Lehrer, dessen Student sich auf- und davon gemacht hat. Lomonossow bereist Deutschland jetzt auf eigene Faust. Ungewöhnlich und nicht ganz ungefährlich in jenen Jahren. Michail Lomonossow befasst sich mit der deutschen Literatur und schreibt sprachwissenschaftliche Aufsätze.
Rein aus Jamben bestehende Verse sind zwar etwas schwierig zu dichten, aber durch das sanfte Ansteigen nach oben steigert man den Edelsinn, die Großartigkeit und das Erhabene des Stoffes.
Und er dichtet selbst.
Doch wo ist dein Gesetz, Natur? Von Mitternacht erhebt sich Glut. Ist dies der nahe Sonne Spur? Erglüht die eisige Meeresflut? Sieh, kaltes Feuer uns umhüllt. Sieh, Tageslicht die Nacht erfüllt.
Das ist eines der Rätsel der Lomonossow-Zeit. Er wurde in Russland wieder aufgenommen. Es wurde ihm kein Vorwurf gemacht, dass er Freiberg ohne Genehmigung verlassen hatte. Was dahinter steht, wir wissen es nicht. War das wirklich nur seine überlegenen Fähigkeiten oder hatte er irgendwelche mächtigen Gönner? Wir wissen es nicht. Lässt sich aus den Quellen nicht ermitteln.
Sicher ist, dass Lomonossow sich 1741 an der Petersburger Akademie anmeldet, noch als Student. Dass er inzwischen verheiratet ist, verschweigt er zunächst. Er wird Adjunkt, also eine Art Professorengehilfe, der selbstständig arbeitet und auch an den Sitzungen der Akademie teilnehmen darf. 4 Jahre nach seiner Rückkehr wird er schließlich Professor für Chemie.
Er hat veranlasst, dass ein chemisches Laboratorium errichtet wurde. Hier hat er sehr systematisch gearbeitet und einer seiner großen Leistungen war es, dass er dem Glas sämtliche Farben beimengen konnte. Er konnte Gläser in sämtlichen Farben erzeugen, die gewünscht waren.
Dr. Peter Hoffmann, der Biograf von Michail Lomonossow.
Die Protokolle dieser chemischen Versuche sind erhalten. Die Aufzeichnung entspricht nicht heutigen Aufzeichnungen, sodass es doch eine exakte Kenntnis des 18. Jahrhunderts erfordert. Die Versuche Lomonossow sind in vielen Fällen reproduzierbar. Das heißt, er gibt die Menge an, die er benutzt hat, er gibt die Temperatur an, er gibt an, wie er das Gas gekühlt hat, welche Beimengungen er gemacht hat.
Der erste Schlag aus dem aufgehängten Eisenlineal mit dem Faden traf ihn am Kopf, wo ein kirschroter Fleck auf der Stirn zu sehen war. Dann war die elektrische Kraft aus seinen Füßen heraus in die Diele gegangen.
Die Wissenschaft fordert einen Toten. Lomonossow macht sich gerade als Physiker einen Namen. Er und ein Kollege beschäftigen sich buchstäblich mit Blitz und Donner.
Er hat eine Eisenstange durchs Dach geschoben, um den Blitz anzuleiten. Ja, er ist also zu dem Zeitpunkt zum Essen gegangen und zur gleichen Zeit war sein Kollege Wilhelm Richmann an seiner Blitzmaschine und wurde dort vom Blitz erschlagen.
Lomonossow schildert das so.
Der Fuß und die Zehen waren blau, der Schuh zerrissen, aber nicht verbrannt. So hat er mit einem beklagenswerten Versuch bestätigt, dass man die elektrische Kraft des Gewitters ableiten kann. Allerdings in eine Eisenstange, die an einer freien Stelle stehen muss, wo der Blitz einschlagen kann, so viel er will.
Eine Erscheinung, die damals in Europa Furore gemacht hat, die durch sämtliche Zeitungen gegangen ist und die doch wesentlich beigetragen hat, die Erkenntnis der elektrischen Eigenschaften des Gewitters zu fördern.
Erkenntnisse, die dringend nötig waren. Aberglaube ist weit verbreitet im Russland des 18. Jahrhunderts.
Viele Unwissende und Schwätzer, vor allem gebrechliche und alte Weiber, erklärten unter Eid, dass sie in jenem Augenblick wirklich Engel mit feurigem Draht gesehen hätten, den sie dem Professor um den Kopf schlugen.
Michail Lomonossow schreibt Oden auf den Zarenhof, entwickelt ein Nachtsichtfernrohr, streitet sich mit Kollegen und wird Ehrenmitglied der Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Er bedankt sich mit einer Abhandlung über das Entstehen von Eisbergen in den nördlichen Meeren. Und er treibt die Gründung der Moskauer Staatsuniversität voran, die später seinen Namen erhalten wird. Ein Chemiker, ein Physiker, ein Schriftsteller, ein Universalgenie, ein Alleskönner dieser Lomonossow, ein Gelehrter eben. Sein Biograf Peter Hoffmann nennt ihn schlicht einen Enzyklopädisten im Zeitalter der Aufklärung.
Das ist das Spezifische bei Lomonossow. Diese Vielfältigkeit hat er nicht empfunden. Für ihn war das Abfassen einer Ode oder eine chemische Untersuchung waren zwei Seiten eines Schaffensprozesses. Er hat dort keinen Gegensatz gesehen. Das ist etwas, was eben nur verständlich wird, wenn man sich in das Denken der Zeit der Aufklärung hineinversetzt. Wenn man dieses globale Denken der damaligen Zeit, das noch nicht die Auffächerung in Einzeldisziplinen kennt, als Hintergrund beachtet.
Am 15. April 1765 stirbt Lomonossow in St. Petersburg, im Alter von 54 Jahren. Woran er starb, ist nicht überliefert.
Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an Michail Wassiljewitsch Lomonossow, der heute vor 300 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.